Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Materialengpässe, Lieferkettenprobleme und Fachkräftemangel. Was bedeutet das aktuell für die deutsche Wirtschaft, vor allem im Kontext des Konjunkturpakets? Europa, die EZB in einem gewissen Dilemma zwischen Einkaufsmanager-Indizes, die nach unten laufen, und einem steigenden Preisdruck. Wie ist zu reagieren? In den USA steht der Wachwechsel an. Kevin Warsh wird die Spitze der Fed übernehmen. Was bedeutet das für die USA, für die Wirtschaft, da er bekannt ist, dass er die Bilanz reduzieren möchte? Die Ölpreise bleiben fragil. Was würde es bedeuten, wenn die OPEC morgen auseinanderbricht? Und zu guter Letzt China. Wie sieht die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung aus und was ist zu erwarten vom Gespräch zwischen Xi Jinping und Donald Trump? Ja, Uli, herzlich willkommen. Lass uns heute ganz überraschend mal wieder mit Deutschland anfangen und mit der Konjunktur in Deutschland. Man hat ja relativ viel darauf gesetzt, auf das Infrastruktur- und Verteidigungsbudget, sage ich mal, was ausgerufen wurde, die 1 Billion. Wir sehen auch, dass im Infrastrukturbereich durchaus investiert wurde. Jetzt haben wir natürlich, du hast immer angesprochen, auch dieses Thema des Fachkräftemangels in Deutschland, der ja eher mehr wird als weniger wird. Wir haben über die ganzen politischen Unsicherheiten auf der Welt auch schon darüber gesprochen, über die Lieferkettenproblematiken. Für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, die Unterstützung der deutschen Wirtschaft, die man sich vielleicht auch über die Pakete versprochen hat, gehen jetzt so ein bisschen verloren? Nimmt da der Schwung ab aufgrund der ganzen externen Faktoren, die ich gerade genannt hatte?
Ja, natürlich ist es eine weitere Belastung für die deutsche Industrie und auch für die Unternehmen, die an der Infrastruktur beteiligt sind. Wenn die Inputpreise steigen durch Sperrung von Straße von Hormuz, wir haben ja schon ausführlich darüber gesprochen, die ganzen petrochemischen Vorprodukte, die natürlich auch viel dann in Infrastruktur benötigt werden. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir natürlich nach wie vor das Thema Fachkräftemangel insgesamt in der deutschen Wirtschaft und der deutschen Industrie. Also insofern ist das sicherlich eine Belastung. Wir hatten ja vor einigen Wochen, Sebastian, eine intensive Diskussion. Auf der einen Seite die Bundesbank und das IFO-Institut in München, die kritisiert haben, dass viel zu wenig Geld von diesen Sondervermögen wirklich auch investiert wird, beziehungsweise dass der Staat also aus dem Kernhaushalt umsortieren würde, Ausgaben, die eigentlich dorthin gehören, dann in das Sondervermögen hinein, also dass insgesamt zu wenig investiert wird. Herr Südekum, der Berater im Bundesfinanzministerium von Herrn Klingbeil ist, hat insofern widersprochen, als dass er gesagt hat, naja, 3 Monate sind sicherlich noch ein bisschen wenig Zeit, um es endgültig zu beurteilen, und dem würde ich mich schon anschließen. Also ich glaube, es ist hier noch kein endgültiges Urteil zu fällen, ob diese Gelder wirklich ankommen und wie sie denn dann ausgegeben werden und wirken. Allerdings sollte der größte Effekt wahrscheinlich jetzt in 2026/27 geschehen, und danach ebbt es natürlich dann so langsam wieder ab. Also wenn wir dann sehen, dass die Bundesregierung insgesamt ein Wachstum von 0,5 jetzt plant und dann bedenken, dass da einige Tage dabei sind, mehr Arbeitstage dabei sind, weil Feiertage auf Wochenende fallen, plus diese Sondervermögen, dann kann die Wirkung gar nicht so groß sein, beziehungsweise dann ist der Gegenwind doch schon erheblich.
Ja, du hast gerade gesagt, auch mit der Wirkung, dass die Wirkung hat natürlich auch auf europäischer Ebene einen großen Ausmaß, also gerade deutsche Konjunktur, auch Wachstum. Im letzten Jahr ist die Eurozone ja marginal gewachsen, haben wir gesagt, natürlich auch gebremst durch schwache Zahlen aus Deutschland heraus. Wenn wir aktuell auf Europa raufgucken, Einkaufsmanager-Indizes, vor allem bei den Dienstleistungen, sinken. Der Preisdruck auf der anderen Seite steigt wieder. Das merken wir als Verbraucher natürlich auch jeden Tag, egal wo wir sind. Und ich möchte ehrlich gesagt aktuell nicht in der Rolle der EZB sein, in dieser Gemengelage gewisse Entscheidungen treffen zu müssen. Für mich stellt sich ein bisschen die Frage, bei dem, was wir gerade erleben, wie hilfreich ist die aktuelle Euro-Entwicklung für Europa, für unsere Konjunktur, weil wir ja durchaus, sage ich mal, unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Wirtschaftskraft auch in der Eurozone haben.
Ja, aber ein stärkerer Euro hilft natürlich ein Stück weit, dann die steigenden Preise aufzufangen. Also insofern ist das, glaube ich, nicht das allerschlechteste Signal. Aber es ist so, dass Europa durch diese Krise gerade im Mittleren Osten hart getroffen ist, was die Gaspreise vor allen Dingen angeht. und insgesamt die Volkswirte doch das europäische und auch das deutsche Wachstum recht erheblich nach unten korrigiert haben. Also wir sind hier getroffen. Die höheren und steigenden Preise kosten natürlich Kaufkraft. Und die Europäische Zentralbank hat ja ein bisschen überraschend für viele Beobachter auf ihrer letzten Sitzung schon über Zinserhöhungen diskutiert, sodass der Markt heute mit annähernd 100% Wahrscheinlichkeit davon ausgeht, dass im Juni, ich glaube am 11. Juni wird das sein, dann die erste Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank kommen wird. Und der Markt geht im Moment davon aus, dass mindestens eine weitere dann noch im Jahresverlauf folgen wird. Das kostet natürlich dann nochmal Kaufkraft und Kreditwachstum und damit insgesamt Wachstum. Aber die Europäische Zentralbank wird wahrscheinlich vermeiden wollen, dass ihr Ähnliches widerfährt, wie wir es nach Corona gesehen haben. Als sie gesagt haben, ist ja alles nur vorübergehend und dann doch die Preise zu weit stiegen. Ich glaube nicht, dass das so schlimm diesmal sein wird. Aber Preise bis, also Inflationsdaten bis zu 4% jetzt im zweiten, dritten Quartal sind sicherlich möglich.
Wie berücksichtigt die Zentralbank mögliche weitere Strafzölle der Amerikaner?
Ja, ich glaube nicht, dass sie da in erster Linie drauf guckt. Das Mandat der Europäischen Zentralbank ist natürlich die Geldwertstabilität und in zweiter Linie dann erst die Wirtschaft. Natürlich, wie du schon angesprochen hast, ist sie da in keiner sehr komfortablen Situation im Moment. Deswegen hat sie wohl auch gesagt, dass sie weiter beobachtet. Aber am Ende des Tages wird sie natürlich die Geldwertstabilität in den Vordergrund stellen. Und deswegen würde ich davon ausgehen, dass unabhängig von weiteren Zöllen, da muss man ja auch mal gucken, wie die Gerichte in Amerika weiter urteilen. Es ist ja jetzt wieder ein Zoll von einem Handelsgericht eingefangen worden, nachdem ja der Supreme Court auch schon gegen diese Zollbestimmungen des amerikanischen Präsidenten. Nochmal, das sind ja alles Executive Orders, das sind ja keine Gesetze, die hier wirklich erlassen werden über den Kongress. Und insofern kann man klagen und bisher haben die Kläger eben oft Recht behalten. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Europäische Zentralbank da den allergrößten Augenmerk drauf hat.
Ja, das ist ja so ein bisschen auch das, was ich über Deutschland gerade angesprochen habe. Die ganzen Unsicherheiten, die wir drin haben, natürlich Zölle, was du gerade gesagt hast in den USA, es laufen Klagen, es kommen wieder neue Zölle, per Order the Move, hätte ich fast gesagt, wieder rückgängig. Wenn wir jetzt in Richtung USA gucken, neben dieser ganzen Zollpolitik, die so ein bisschen hin und her geht, steht natürlich auch an der FED-Spitze jetzt eine Veränderung an. Die Bilanz der FED ist ja relativ groß geworden und mit Kevin Warsh steht da jemand jetzt in den Startlöchern, der ja sehr stark eigentlich eher für eine Bilanzreduzierung sich einsetzt. Was bedeutet das kurzfristig für die USA und aber auch für die Eurozone?
Ja, also Kevin Warsh wird jetzt dieser Tage das Amt übernehmen. Er hat sicherlich eine Tendenz, die Zinsen zu senken, die Bilanz der amerikanischen Notenbank zu verkürzen. Ich glaube, Letzteres wird er aktiver angehen. Da gab es ja auch schon, bevor er wirklich bestätigt worden ist, Verlautbarung von Kevin Warsh, dass er mit der US Treasury zusammenarbeiten möchte, was eben die Käufe von Anleihen angeht. Er ist da nicht wirklich ein Freund von dieser Maßnahme und wenn, dann möchte er es eher im kürzeren Bereich tun. Das würde bedeuten, dass die amerikanische Zinsstrukturkurve möglicherweise etwas flacher werden könnte. Aber wie gesagt, er kann das auch nicht alleine entscheiden. Er hat immer noch einige 12 genau Mitglieder im Geldpolitischen Rat und das wird dann nach Mehrheit entschieden. Also wird er versuchen, über die Zeit sicherlich dort an Einfluss zu gewinnen. Er ist aber ein klassischer Notenbanker. Also er ist jetzt, da bin ich zu wenig Verschwörungstheoretiker, ehrlich gesagt, als dass ich da komische Sachen erwarten würde. Aber dass er versuchen wird, natürlich seine Meinung dort zu platzieren, das wird schon so sein. Aber er muss eben eine Mehrheit überzeugen.
Das heißt, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die nächsten 12 Monate gucken, und ich weiß, dann das sind diese Fragen, wenn ich wieder frage, wo läuft Euro-Dollar hin, dann sagt jeder, guckt in die Glaskugel, aber deine Erwartungshaltung so tendenziell?
Also wir sehen im Moment, dass wir in so einem Inflations-Deinflations-Trade sind. Immer dann, wenn Eskalation droht am Persischen Golf, dann steigen die Ölpreise, dann steigen die Zinsen und dann wird der Dollar etwas stärker, weil die ganze Welt Öl in Dollar kaufen muss. Das geht auf eine Vereinbarung des saudischen Königs und des amerikanischen Präsidenten 1945 zurück, wo man sich auf der USS Quincy, also einem Kriegsschiff im Roten Meer, geeinigt hat, dass Öl grundsätzlich in Dollar gehandelt wird. Und daraufhin musste die ganze Welt dann Dollar haben, weil man ja Öl, also Energie einkaufen musste. Und das gilt im Grunde genommen heute eben immer noch. Und vor diesem Hintergrund, gerade dann, wenn Öl knapp wird und wenn man sich Sorge um die Energieversorgung macht, dann steigt eben der Dollar an. Ich könnte mir aber vorstellen, sollte dieser Konflikt nicht eskalieren und sollten wir irgendwann jetzt in den nächsten Wochen eine Einigung erfahren können. Mal gucken, was genau passiert. Kann ja auch sein, dass Amerika den Sieg erklärt und sich zurückzieht. Also, dass irgendwie die Straße von Hormuz wieder geöffnet wird, teilweise geöffnet wird, wenn auch schrittweise, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass der Dollar etwas schwächer tendiert. Dazu kommt sicherlich auch, dass die Zinsdifferenzen abnehmen, wenn die amerikanische Notenbank bleibt, möglicherweise gegen Jahresende, Anfang nächsten Jahres die Zinsen tendenziell eher senken könnte, wohingegen die Europäische Zentralbank, wie wir gerade besprochen haben, ja anhebt. Also da spricht einiges dafür, dass der Dollar auf mittlere Sicht etwas schwächer werden könnte. Also sicherlich jenseits der 1,20 ist da durchaus möglich.
Jetzt geht aber auf das Thema des Ölpreises ein. Inwieweit siehst du die OPEC geschwächt durch die jüngsten Entwicklungen? Wird sie sozusagen ihr Preiskartell weiter fortführen können? Oder siehst du ehrlich gesagt durch diesen ganzen Konflikt, den es jetzt im Iran, USA gegeben hat, eigentlich das eine Nach-OPEC-Zeit jetzt aufkommen?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich glaube, im Kartell muss man grundsätzlich keine Tränen nachweinen, wenn es nicht mehr vorhanden ist. Mit den Arabischen Emiraten ist jetzt durchaus ein nennenswerter Produzent ausgetreten aus der OPEC. Es gibt andere Länder, die auch schon mal ausgetreten waren, wieder eingetreten sind, aber jetzt eben auch vermehrt überlegen, dieses zu tun. Auf Sicht könnte, das haben wir ja schon am Anfang des Jahres diskutiert, Venezuela ein größerer Produzent werden. Die spielen im Moment überhaupt keine Rolle mit 0,8% der globalen Produktion. Aber sollte man sich hier weiter mit Amerika verständigen, wären also höhere Quoten dort sicherlich auch möglich. Und insofern, ja, wird das OPEC-Kartell sicherlich hier unter Druck kommen. Es hat auch schon in der Vergangenheit einen Marktanteil gehabt, der in etwa bei 30% gelegen ist und möglicherweise eben weiter abnehmen wird. Der große Treiber der OPEC ist natürlich Saudi-Arabien. Aber wie gesagt, also da scheren doch mittlerweile einige aus. Andere kommen hinzu, Stichwort Venezuela. Und insofern könnte ich mir durchaus vorstellen, dass in den nächsten Jahren die OPEC eine weniger bedeutende Rolle spielt, als sie das in der Vergangenheit getan hat.
Lass uns zu guter Letzt nochmal Richtung China gucken. Renminbi und Aktienmarkt gewinnen ja momentan so ein bisschen an Stärke. Die Staatsanleihen weiter auf historischen Tiefs. Was bedeutet das aktuell für die chinesische Wirtschaft? Wie blickst du auf China?
Ja, wir haben ja quasi vor der Tür stehen ein Treffen zwischen den beiden Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, also Donald Trump und dem chinesischen Xi Jinping. In China, in Peking wird das stattfinden. Und ich glaube, da werden schon die Augen der Welt drauf gerichtet sein, weil es am Ende um möglicherweise Befriedung der Straße von Hormuz und des Persischen Golfs gibt. Da haben beide Seiten ja durchaus unterschiedliche Interessen. Es geht aber auch um Handelsbeziehungen. Also das, was die beiden Länder im November vereinbart haben, gilt eben ein Jahr. Und ob man dann kurz vor den Midterms nochmal verhandeln möchte oder ob man das jetzt schafft, werden wir sehen. Die Analysten insgesamt erwarten keinen großen, ganz großen Wurf, aber zumindest eine gewisse Annäherung. China ist interessiert an Technologien, an Chips der Amerikaner. Amerika ist interessiert vor allen Dingen an seltenen Erden. Und insofern kann man da schon Gemeinsamkeiten finden. China insgesamt hat ein relativ robustes Wachstum hingelegt. Jetzt im ersten Quartal, fürs zweite Quartal sieht es auch nicht so schlecht aus. Jetzt ganz kürzlich kamen die Import- und Exportzahlen hinein. Die waren auch wieder deutlich besser, als das erwartet worden war. Hängt möglicherweise auch damit zusammen, dass China vielen Ländern, die Amerikaner mit Zöllen belegt haben, gesagt hat, naja, wir senken sogar eure Zölle, wenn ihr mit uns handelt, was geopolitisch sicherlich ganz interessanter Schachzug ist. Also insgesamt scheint sich doch das Reich der Mitte hier auf den Weg zu machen und die Amerikaner müssen eben genau überlegen, wie sie strategisch damit umgehen wollen und möglicherweise wird dieses Treffen dieser Tage in Peking zwischen den beiden Präsidenten uns hier mehr Hinweise geben, aber China wird sicherlich nicht aus einer Position der Schwäche dort hineingehen.
Ja, sehr spannend, du hast es angesprochen. Ich denke, mal gucken, was aus diesen Gesprächen rauskommt, weil vor allem ja auch Donald Trump gewisse Erfolge braucht, seine Werte für die Midterms-Elections. Ich weiß, dauert noch ein bisschen, ne? Aber sind jetzt nicht wirklich sensationell gut. Und von daher hat er natürlich auch ein großes Interesse, dass die Gespräche mit China positiv verlaufen.
Ja, absolut. Das Repräsentantenhaus wird sehr wahrscheinlich verloren gehen. Wir sind noch zu früh. Man muss auch mal auf die einzelnen Wahlbezirke gucken. Also in Amerika sind sozusagen die Durchschnitte schwierig zu bewerten, weil wir ja ein Mehrheitswahlrecht haben, kein Verhältniswahlrecht. Aber wenn es eben eskalieren sollte, dann droht eben auch noch der Senat verloren zu gehen. Hier ist es im Moment wirklich 50-50. Und das wäre dann für die Republikaner sicherlich ein herber Schlag. Deswegen wird auch die eigene Partei sicherlich sich in der Richtung äußern, dass man hier zu Handelskonflikten, zu kriegerischen Auseinandersetzungen, zu preistreibenden Sperrungen der Straße von Hormuz nicht noch weitere Dinge dazu nimmt, sondern ganz im Gegenteil die Baustellen mal wieder zumacht. Aber ja, wir werden sehen, was da in diesen Tagen dabei rauskommt. Das wird sicherlich sehr spannend zu beobachten sein.
Ja, vielen Dank, Uli, für das heutige Update. Und dann gucken wir, was die nächsten Tage und Wochen uns bringen. Dankeschön.
Danke, Sebastian. Alles Gute.